Predigt ist bei mir immer gefährlich. Aber das schaffen wir schon. Ja, guten Morgen. Ich habe vor einigen Wochen öfter über den 1. Korinther 12, 13, 14 gepredigt. Das ist der Bereich, wo es um Geistesgaben geht, um dieses geistliche Leben, was auch Werner noch mal im prophetischen Wort hatte. Und mittendrin ist ja dieser wunderbare Korinther 13, das Kapitel. Und das wird so überschrieben, in meiner Bibel zumindest, das Hohelied der Liebe. Und wo Paulus nochmal klar macht, das ist alles ganz wichtig mit diesen Geistesgaben, aber das Wichtigste ist die Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung, das Größte unter ihnen ist die Liebe. Und in diesem Kapitel, da steht ein so ein Vers, der ist so markant, da bin ich immer wieder hängen geblieben, habe aber noch nie drüber gepredigt, das mache ich aber heute. Und zwar der Vers 11. Als ich ein Kind war, redete wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Da kann man echt lang drüber nachdenken. Vom Kontext her ist das relativ klar, worum es dabei geht. Es geht um das Vollkommene, um Reifwerden, um ja auch um die Ewigkeit. Und wenn Jesus in der Vollkommenheit, in der Ewigkeit dann bei uns ist und wir bei ihm sind, dann brauchen wir all diese Unterstützung nicht mehr, die wir heute Geistesgaben nennen, diese Stärkungswerkzeuge, diese prophetischen Einblicke, die sind dann alle nicht mehr nötig, weil wir dann ja von Angesicht zu Angesicht sehen, ihn sehen, uns sehen und einfach angekommen sind. Und so geht es in diesem Leben schon um ein Reifwerden, um ein Vorankommen, ein Prozess, in dem wir seit der Geburt und auch schon vor der Geburt drinstecken, dass wir da Schritt für Schritt weitergehen können. Und das ist der Kontext. Ich möchte aber jetzt mal gar nicht auf die Geistesgaben eingehen, sondern wirklich nur auf diesen einen Vers, der in sich ganz viel Wahrheit birgt. Als ich ein Kind war, redete wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Und als ich ein Mann oder auch eine Frau wurde, tat ich weg, was kindlich war. Ich finde das toll, wenn Kinder wie Kinder reden dürfen. Wenn sie wie Kinder denken dürfen, wenn sie wie Kinder urteilen dürfen. Ist doch super, oder? Ist doch schrecklich, wenn Kinder so tun müssen, als wenn sie wie erwachsen wären. Manchmal erwarten wir das von ihnen. Und auch gerade in Gemeinden, ja, dann müssen wir still sein, jetzt ist hier Anbetungszeit, jetzt nicht so laut. Das sind Kinder, die wissen noch gar nicht, wie man sich da so konkret wie Erwachsene verhalten kann. Und ich finde das schön, dass wir als Gemeinde da eine Weite haben, dass wir sagen, natürlich dürfen Kinder hier sein wie Kinder. Das ist ganz wichtig. Kennt ihr diese Filme, wo Kinder, die eigentlich noch super klein sind, sich so weise und reif verhalten wie Erwachsene? Die manchmal so Sprüche drauf haben, wo man denkt, boah, ist das beeindruckend. Das ist ja ein tolles Kind. Aber ist das völlig, völlig schräg. Quatsch. Man ist aber irgendwie beeindruckt, Reife beeindruckt einen. Und gerade wenn man so kleine Kinder sieht, ist es ja oft so, dass die eigentlich schon Teenies nehmen, die dann so geschminkt werden, als wenn sie noch Kinder sind. Und dass sie irgendwie, einerseits, man ist klar, das sind noch Kinder, aber sie wirken schon irgendwie so reif. Das beeindruckt, findet man irgendwie gut. Die Sprüche, die sie drauf haben in den Filmen, wo man denkt, Mensch, so wünsche ich mir, dass ich auch geantwortet hätte in verschiedenen Situationen. Aber brauchen wir gar nicht. Wir dürfen sein wie Kinder. In verschiedenen Phasen unseres Lebens. Und es gibt so Phasen, durch die wir durchgehen. Manchmal wünscht man sich ja, und das habe ich auch lange Zeit immer so gedacht bei mir selber, wenn man wächst und reift, das ist irgendwie so ein Prozess, der einfach so durchgeht. Man wird einfach immer weiser und reifer und älter. Und man lernt immer was, der Kopf wird immer schlauer und man hat immer mehr gelesen und hat immer mehr Erfahrung gemacht. Und das geht einfach immer so weiter. Aber irgendwann merkte ich, das ist gar nicht so, sondern es geht in total anstrengenden Schüben. Es gibt mal so Blöcke, wo man so durchgepresst wird, bis man in eine nächste Phase kommt. Wenn ich als Kind in einer Phase bin, wo ich mir bestimmte Wertvorstellungen gemacht habe, was mir wichtig ist, meine Gedankengebäude so zurechtgebaut habe, dann habe ich ganz andere Vorstellungen, als meine Eltern das haben. Dann kann ich nicht erwachsen denken. Und ich als Vater versuche, meine Töchter zu verstehen. Meine Große ist jetzt 10 und sie kommt so in diese vorpubertäre Phase, wo dieses Selbstbestimmungsrecht, wer bin ich eigentlich, und diese ganze Identität, dieses, wer bin ich als Frau, da habe ich manchmal gar nicht so richtig Zugang zu. Kennt ihr das als Eltern? Aber das ist so wichtig, dass sie das dürfen, dass sie sich ausprobieren dürfen. Und dann als Erwachsener, der durch das alles durch ist, muss man eigentlich denken, das habe ich doch alles hinter mir. Ich habe das doch erlebt und ich bin ja noch mehr gereift als sie. Also das habe ich schon durch und habe noch ein paar Erfahrungen obendrauf. Aber das ist dann gar nicht so. Sondern ich habe Dinge abgelegt, die ich in bestimmten Phasen meines Lebens gedacht habe, dass sie so richtig sind, die zu der Zeit auch richtig waren, aber wenn man älter wird, dann legt man bestimmte Dinge ab und nimmt neue Dinge an. Es geschieht ein Austausch. Man wird gar nicht zu so einer Monsterreifen-Supermaschine, die alles irgendwie in sich hat und wahnsinnig erfahren ist. Es gibt einen Roman, Der Schwarm heißt der. Nicht christlich, aber spannend. Trotzdem gut. Und da wird von einer Intelligenz erzählt, die in den Meeren lebt, ganz tief unten. Und diese Intelligenz vererbt ihre Reife immer weiter an die nächste Generation. Wow, interessant. Weil wir fangen ja mal von vorne an. Unsere Kinder werden geboren und die fangen von vorne an. Die müssen die gleichen Fehler machen, durch die wir durchgegangen sind. Vielleicht nicht die gleichen, aber ähnliche. Und dieser Gedanke von, dass man seine Reife, seine Intelligenz, sein Wissen weiter vererbt, dass meine Kinder da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und das über vielleicht Millionen, Milliarden von Jahren. Wahnsinnig interessant, der Gedanke. Und so wird diese Intelligenz da unten als so eine Überintelligenz beschrieben, die die ganze Welt, Menschheit so in die Tasche stecken kann, weil wir fangen ja mal von vorne an. Wir haben ja nur so 80 Jahre Erfahrung. Und man kann nicht wirklich von der Erfahrung der Vorgeneration so derart profitieren, dass man dann einfach da weitermacht. Man fängt von vorne an. Man muss durch diese Phasen ganz bewusst durchgehen. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, er spricht von drei Gruppen, die er anspricht. Und er gibt ihnen unterschiedliche Ratschläge. Und er spricht von den Kindern, und er spricht ihnen etwas zu, gibt ihnen Ratschläge. Er spricht von den jungen Männern, spricht ihnen Dinge zu. Und er spricht auch von den Vätern. Und er gibt ihnen wieder andere Ratschläge. Da merkt man, irgendwie ist da so eine unterschiedliche Art von Anspruch da, den man den Leuten mitgibt, weil sie anders denken. Sie leben in einer anderen Welt. Und genauso ist das in unserem Leben auch. Ich habe mal ein Buch gelesen, also ich lese es immer wieder. Es eigentlich begleitet mich seit 20 Jahren ungefähr. Und da werden so verschiedene Lebensphasen beschrieben. Und das ist ein Christ, ein sehr renommierter Autor, Romano Guardini heißt der gute Mann. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, lies es bitte. Lies es bitte. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich habe dort bei dem Mischpult, da steht so ein Zettel, Material zur Predigt, dürft ihr euch gerne mal so einen Zettel mitnehmen, wo ich versucht habe, das zusammenzufassen, was ich in dem Buch so an Lebensweisheiten mitgenommen habe. Dann kann man das besser verfolgen. Ich werde jetzt nicht das Buch zitieren, keine Angst. Die Lebensalter von Romano Guardini. Habe ich bei der Bibelschule damals zum ersten Mal lesen müssen und seitdem profitiere ich davon ständig, immer wieder. Wenn du Vater bist, Mutter bist, es tut so gut, da mal reinzuschauen. Und er beschreibt in diesem Buch verschiedene Lebensprozesse, Lebensphasen, durch die man durchgeht. Sein Theologe, ein Religionsphilosoph, hat in Deutschland an verschiedenen Unis gelehrt, ist leider 1968 schon gestorben. Aber er war einer der Vorrenner damals in der Zeit, weil er hat Jugendliche erzogen. Und er hat, nicht als eigene Kinder, sondern war dort als Erzieher auch tätig. Und er hat einen Zugang zu ihnen bekommen, dass sie alle sagten, Mensch, kannst du uns das mal erklären? Er hat eine Reihe von Vorträgen gemacht. Und dann hat er gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch drüber. Und das Buch ist bis heute ein absoluter Renner, ein Grundlagenbuch. Und ich nehme da jetzt mal diese Lebensphasen, die er beschrieben hat. Die erste Phase ist die Mutterleib. Das ist ja auch dein Leben. Wir wissen ja, dass Kinder im Mutterleib schon aktiv leben. Es ist ja nicht irgendwie ein Zellklumpen, der vor sich hin wabert und irgendwann mal kommt es zur Geburt und dann ist es ein Mensch. Das ist ja die ganze Diskussion mit Abtreibung und so weiter. Ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Und ich bin überzeugt, ab dem Prozess, wo eine Samenzelle ein Ei befruchtet, handelt es sich um einen Menschen. Und dieser Prozess, der führt in ein Leben hinein, was nicht mehr aufhaltbar ist. Normalerweise, man kann natürlich dazwischen hauen, aber das ist gegen die Linie des Lebens. Und so hast du schon im Mutterleib ein Kind, was heranwächst. Es hört schon die Stimme der Mutter, es hört den Herzschlag, es hört das Atmen, Es kriegt die ganzen Hormone auch mit ab. Die Freude, die Aufregung, die Trauer, die Bewegung. Und so kriegt das Kind ganz, ganz, ganz viel mit, schon vor der Geburt, an Leben und an Umfeld. Und sein Lebenskosmos ist relativ klein, natürlich. Es ist dunkel dort. Und es entwickelt sich mehr und mehr. Und dann kommt es zu einer Krise. Und diese Krise nennt sich Geburt. Es ist eine ganz, ganz wichtige Krise. Es ist auch wichtig, dass diese Krise mit Schmerzen, mit Herausforderungen ist. Eine Krise, wo man sich durchpressen muss, wo man eingequetscht wird, wo man richtig so auch Angst bekommt, was passiert jetzt, das Ungewisse, was ist denn jetzt los? Ich verlasse diesen geborgenen Leib meiner Mutter, diesen Lebensraum und auf einmal werde ich hinausgeboren in diese Welt, habe andere Umstände. Wir haben diese Kinder heute Morgen gesegnet, dass Gott sie begleitet. Es ist ein ganz wichtiger Prozess, durch diese Geburt hindurchzugehen und hindurchgepresst zu werden. Und dann kommt das Nächste, die Kindheit. Ja, so ungefähr von 0 bis 12 Jahre ist ein Kind mit verschiedenen Abstufungen. Und es ist so wichtig, dass dieses Kind Kind sein darf und dass diese ganzen Prozesse, die es als Kind braucht, durchmacht. Dass es lernt zu vertrauen, selbstständig autonomische Gedanken zu haben, Initiative zu ergreifen. Das Wichtigste, was ein Kind machen muss, ist spielen, weil es all diese Dinge dort lernt. Es gestaltet das Leben, es wird erzogen, es wird geprägt durch Eltern, durch Geschwister. So eine wichtige Lebensphase. Und diese Phase hört irgendwann auf und dann kommt es in die nächste Phase. Ein junger Mensch. Und dazwischen kommt eine Krise wieder. Wieder ein Prozess, ein Geburtsprozess. Dieser Geburtsprozess ist die Pubertät. Und die ist so wichtig, die Pubertät. Versteht ihr, man wird nicht einfach irgendwie immer älter und immer reifer. Ein Teenie denkt anders als sein Kind. Völlig anders. Ist wie ein neuer Mensch, der da entsteht. Und Dinge, die man früher für selbstverständlich genommen hat, sind plötzlich ganz anders. Und da braucht es einen Loslöseprozess. Es braucht diese Phase der Pubertät, wo man plötzlich merkt, meine Eltern sind ja ganz nett, aber ich brauche andere Orientierung zusätzlich. Vielleicht gucke ich mal eine Weile von meinen Eltern weg und gucke mal woanders hin. Ich muss mich selbst finden. Ich muss wissen, wer bin ich eigentlich so als junger Mensch, als junge Frau, junger Mann. Und so kommt man wieder weiter in die nächste Phase. Man wird ein junger Mensch dann dadurch, mit 15 bis 28 ungefähr. Das sind auch wieder so viele Dinge, die wichtig sind im Leben. Man lernt sich kennen, man weiß, was man drauf hat, was man nicht so drauf hat. In der Schule wird man herausgefordert und merkt aber auch, was kann ich nicht. Man muss sich entscheiden, für einen Partner vielleicht sogar schon. Ich muss mich entscheiden, welchen Beruf will ich lernen, wo will ich leben. Alles so wichtige Dinge. Und ist man da so mittendrin und man ist so in einer Phase, wo man denkt, ich kann alles, ich kann die Welt erobern, ich werde alles hinkriegen. Ich habe Träume, ich habe idealisierte Vorstellungen von der Welt und da gehe ich durch, großartig. Und dann merkt man plötzlich, da kommt wieder eine Krise, weil du merkst, ich kann doch nicht alles. Und es sind viele von hier, die hier sitzen, ja, die kommen gerade in diese Phase rein und sie merken, ich habe gewisse Vorstellungen vom Leben, aber ich komme in diese Krisephase hinein, wo ich merke, ich kann doch nicht alles so, wie ich es eigentlich wollte. Und diese Phase ist so wichtig. Und die meisten Menschen gehen da ganz gesund durch, aber manche bleiben da hängen. Und sie kippen vielleicht auf die eine Seite, wo sie sagen, ich kann gar nichts. Ich dachte, ich kann alles. Aber die Realität des Lebens hat mir gezeigt, ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin Versager, ich bin so Mittelmaß und das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Das ist die eine Seite, wo man runterkippt vom Pferd und die andere Seite ist, dass man sagt, egal was die anderen wollen, ich weiß, meine Ideale stehen, ich ziehe das Ding durch, ich werde völlig ignorant gegenüber anderen, ich habe meine Prinzipien, meine Ideale und alle anderen können mich mal, auf Deutsch gesagt. Da wird man dann sehr engstirnig, sehr ignorant. Aber irgendwo dazwischen ist die Wahrheit, dass ich einerseits merke durch meine Erfahrung im Leben, ich kann doch nicht alles und manche Dinge muss ich neu sortieren. Meine Vorstellung von Leben, von Familienbildung, von Berufsentwicklung, vom Dienst, von Berufung. Das muss ich an der Realität ja irgendwie auch messen lassen. Und trotzdem ist da diese Überzeugung in mir, ein Reden Gottes und eine Wahrnehmung, wo ich merke, das ist nicht alles nur ausgedacht, das ist wirklich, ich glaube an mich. So, das beides kriegt ein Gleichgewicht. Ich weiß, was Gott zu mir geredet hat. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß, wofür mein Leben da ist. Und ja, es gibt die Erfahrung, dass nicht immer alles klappt, aber da gehe ich durch. Das halte ich zusammen aus. Und daraus wächst, wenn man das durchgeht, ein mündiger Mensch. Ein Mensch, der mündig ist, im Leben zurechtzukommen, voranzukommen. Und eine Phase zu kommen, wo ich mein Leben aufbaue, wo ich Familie baue, wo ich Sicherheit gebe, wo ich Identität gebe für andere. Ich werde jetzt nicht alles detailliert darstellen. Ich lade euch sehr ein, wirklich das Buch zu lesen. Es ist sehr, sehr gut. Und diesen Zettel mitzunehmen, der ist so im Buch nicht mit drin, dass man sich das vor Augen führen kann. Wo bin ich eigentlich gerade und worauf kommt es gerade an in meinem Leben? Es kommt dann der reife Mensch. Und dieser reife Mensch kommt hervor, wenn er durch eine Krise gegangen ist. Wie könnte diese Krise heißen? Das ist die einzige Krise, die wir alle kennen. Midlife Crisis. Genau. Diese Midlife Crisis, die kennen irgendwie die meisten aus dieser Gemeinde, wenn ich so mal die Haare angucke und das Gesicht. Da geht man dann durch. Und diese Midlife Crisis ist so wichtig, weil ich merke, wo meine Grenzen sind. Ich bin gereift. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass meine Ideale nicht alle nur Quatsch sind. Aber ich weiß auch um die Realität des Lebens, dass man Kompromisse machen muss. Und jetzt merke ich, dass ich plötzlich von der Kraft her abnehme. Ich kann nicht die ganze Welt erobern mit meinen Vorstellungen. Und man guckt ernüchtert auf sein Leben zurück und guckt so, wo bin ich eigentlich gerade? Was habe ich erreicht? Und was will ich noch erreichen? Schaffe ich das überhaupt noch? Muss ich das überhaupt erreichen? Weiß ich gar nicht. Wo bin ich gerade? Wie geht's weiter? Ich gucke auf mein Herz und gucke, was tut mir gut. Nicht nur, was kann ich erobern, sondern auch, okay, wie weit kann ich gehen, damit ich gesund bleibe? Und durch diese Krise hindurch kommst du und wirst ein reifer Mensch. Ein reifer Mensch, der die Grenzen annehmen kann, die da sind, der seinen Dienst in Treue fortführt, der einfach da ist und das macht, was er kann. Mit den Vorstellungen, die man hat, mit dem Glauben und den Erfahrungen, die man gemacht hat. Der Charakter wird geschliffen und kommt zu einem Punkt, wo man merkt, das Grobe ist angepackt im Idealfall. Manche sind da ganz ignorant und wollen ihr Leben lang an Macken festhalten. Aber in der Regel ist Gott da ziemlich gut drin, uns immer wieder auf diese Macken zu stoßen. Und in dem Alter, da hat man so vieles der Dinge abgeschliffen. Dann kommt wieder eine Krise und führt uns rein in diesen weisen Menschen hinein. Ein weiser Mensch, der weiß, ich werde nicht mehr ewig hier sein. Langsam kommt das Ende. Es ist zwar noch ein bisschen weit weg, aber ich weiß, es kommt. Und ich muss nicht mehr die Welt erobern. Und ich weiß, dass ich Platz machen kann. Platz machen kann für die, die in anderen Lebensphasen sind. Und die auch diese Dinge durchleben dürfen, wie ich sie durchlebt habe. Und ich werde ein Vater, eine Mutter für andere, nicht nur für meine eigene Familie, sondern für eine Generation, für Menschen um mich herum. Und ich gehe weiter. Und dann kommt die Phase, wo wir alle nicht so gerne erstmal hinwollen, aber die ganz wichtig ist. Ich werde weniger. Ich habe weniger Kraft. Ich habe weniger Zeit. Ich kann mich weniger einbringen, aber ich bin noch da und ich will meinen Platz ausfüllen. Und ich werde ein alter Mensch. Ein alter Mensch, der da ist und der Segen ist und der etwas weitergibt. Die Bibel spricht von diesem milden Wein. Der gute, ausgereifte, milde Wein, von dem man gerne trinkt, der einfach gut tut. Ich habe manche Kämpfe durchlebt. Ich habe manches überwunden. Ich habe viel Erfahrung gesammelt. Und ich bin noch bereit, mich ein Stück weit zurückzuziehen, aber ich nehme meinen Platz ein. Und irgendwann kommt diese letzte Lebensphase, die schönste von allen ist. Das ewige Leben. Und dann werden wir alle hinkommen, egal wie du in diesen Phasen dich so bewährst und wie du so voranschreitest, wir alle werden ein ewiger Mensch werden. Und das Schöne ist, es ist relativ gleich, wie gut wir das Leben gemeistert haben. wie gereift wir sind, wie toll unser Charakter sich entwickelt hat, was ich alles auf die Beine gestellt habe. Jeder von uns wird da ankommen, bei diesem ewigen Menschen. Und es gibt eine Krise, durch die wir alle durch müssen, um dahin zu kommen. Unser Sterben. Und so schließt sich der Kreis. Ja? Ich komme durch eine Krise, durch die Geburt ins Leben, in diese Welt hinein. Und so kommt wieder eine Krise, dieser Sterbeprozess, wo genau das rückwärts geschieht. Und ich werde bei meinem Vater sein, bei meinem himmlischen Vater, werde eingebettet sein. Wir sehen uns ja doch alle irgendwie zurück in den Mutterschoß, ein Stück weit, ja. Und dann wird das so sein. Du wirst vollkommen eingehüllt sein, du wirst vollkommen in Zufriedenheit sein. Ganz gleich, was hier auf Erden geschehen ist. Du wirst in dieser vollkommenen Gegenwart des Vaters, seines Vaterherzens, und ihr wisst ja, so ein Thema bei mir ist auch, dass Gott auch ein Mutterherz hat. In diesem Vaterherz und Mutterherz wirst du ankommen und zur Ruhe kommen. Und es wird vollkommen sein. Es wird nichts mehr offen bleiben. Und du wirst zurückgucken auf dein Leben und sagen, ja, ich sehe Gottes Hand und ich sehe seine Linien in meinem Leben. Und ich sehe, dass manche Krise, die er geführt hat, sehr wichtig war für mich. Das war mal so zur Übersicht, ja. Alterszahlen sind vielleicht hier und da ein bisschen anders. Und es gibt auch Störungen in unserem Leben, aber im Großen und Ganzen findet sich jeder von uns in diesem Prozess wieder. Irgendwo da steckst du. Entweder gerade in der Krisenphase oder bist gerade in so einer Phase, wo du reifst, wo du in die nächste Reifephase hineingekommen bist. Was mache ich mit einer Krise in meinem Leben? Diese blöden Krisen. Ich stecke gerade voll in der Krise. Kennt ihr so Sprüche? Ich kriege die Krise. Krise ist irgendwie immer was Doofes. Krise ist anstrengend, Krise ist nicht schön, sie kostet Kraft. Und irgendwie ist sie nicht so schnell vorbei, wie man sich erhofft hat. Aber jede Krise geht vorbei. Ist auch schön, die Erfahrung zu machen. Eine Krise bedeutet eigentlich, dass ich in einer Phase meines Lebens bin, wo ich mit meinen bisherigen Denkmustern, Erfahrungen, Vorstellung vom Leben so nicht mehr weiterkomme. Und ich versuche es so lange daran festzuhalten, bis es nicht mehr geht. Und dann muss ich was ändern. Und dann breche ich durch zu meiner nächsten Lebensphase. Du sitzt in der Sackgasse und denkst, ich komme so nicht weiter. Irgendwas muss ich verändern. Was mache ich jetzt? Ja, manche stecken in einer Krise, in dieser Berufsfindungskrise. Haben Abitur gemacht. Müssen sich jetzt entscheiden. Und in ihnen ist dieser Drang, dieses jungen Menschen, der in eine Mündigkeit kommen will. Ich kann die Welt erobern, ich kriege alles hin, ich kann studieren, was ich will und ich kann lernen, was ich will und ich werde irgendwie mein Leben anpacken. Und dann können sie sich nicht entscheiden, sich nicht festlegen. Aber wenn ich mich festlege, dann entscheide ich mich ja gegen das andere, was ich auch alles kann und will. Und das klappt aber nicht. Und in der Phase haben ganz viele auch Probleme, einen Partner zu finden. Weil sie sagen, wenn ich mich für diesen einen Menschen entscheide, ja, ist das dann überhaupt die richtige Entscheidung? Ich entscheide mich ja gegen alle anderen dann. Die anderen Möglichkeiten, die schließe ich ja aus. Und das ist eine ganz große Krise. Also ich hatte da eine ganz große Krise in meinem Leben. Ich habe die tollste Frau der Welt geheiratet. Aber zu der Zeit habe ich es nur gehofft. Irgendwie auch gespürt und irgendwie von Gott auch gewusst. Aber irgendwie war doch immer wieder dieses, was ist denn, wenn ich einen Fehler mache? Und es war für meine Frau ganz, ganz schlimm, weil sie dachte, Mensch, bin ich es denn nicht wert? Und ich war in meiner Kindheitsphase da so aufgewühlt, ich habe euch ja erzählt aus meinem Leben, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich da auch zu identifizieren. Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich eigentlich? Und darunter hat meine Frau dann gelitten, als sie noch nicht meine Frau war, dass ich mich nicht festlegen konnte. Ich hatte Angst, einen Fehler zu machen. Weil ich lege ja jetzt eine Weichenstellung fest, die mein Leben lang, das weiß ich ja als Christ, dass meine Ehe mein Leben lang bis zum Ende, eigentlich bis zum Tod, sich durchziehen sollte im Idealfall. Und ich wollte nicht erleben, dass das irgendwie mal dann doch abbricht. Und so habe ich an mir gezweifelt. Meine Frau hat gedacht, ich zweifle an ihr. Aber eigentlich war es eine eigene Unvermögenheit, mich festzulegen. Und ich merkte, dass diese Frau von mir forderte, dass ich aus einem jungen Menschen, dass ein Mann hervorkommt. Ich musste zum Mann werden. Und ich war noch ein Junge. Ich musste ein mündiger Mensch werden, der sich festlegt. Und so stecken in der Phase ganz viele fest. Sagen, was mache ich denn jetzt? Und dann lese ich wieder diese Worte von Paulus, der schreibt: Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Und als ich ein Mann oder eine Frau wurde, tat ich weg, was kindlich war. Manche Dinge müssen sterben, damit ich bereit bin, in die nächste Phase hineinzukommen. Meine Freiheit musste sterben, damit ich in den nächsten Reifeprozess kommen konnte. Und das war notwendig für mich. Und jetzt habe ich eine wunderbare Frau, die mir meine Kinder geschenkt hat, unsere Kinder, mit der ich Seite an Seite bin. Und ich kann es mir nicht besser vorstellen. Aber damals wusste ich es nicht. Ich brauchte diesen Mut, diese Entscheidung, abzulegen, was kindlich war. Und ich weiß noch genau, wie das war. Wir hatten uns verlobt. Ich hatte mich entlobt. Und ich hatte 3 Monate, wo ich echt am Bangen war. Was mache ich jetzt? Wie geht's weiter? Und dann hat Gott in mein Leben gesprochen: Burkhard, hör auf, ein Kind zu sein. Ich hatte einen Traum. Ich erzähle das so ein bisschen autobiografisch, weil ich davon ausgehe, dass manche sich vielleicht wiederfinden in diesen verschiedenen Phasen. Und ich habe geträumt, dass ich eingeladen wurde, auf Berühr dort am Glaubenstag eine Andacht zu machen. Und ich habe gerade Andi Löb gesehen irgendwo. Ja? Du weißt, wenn ein Glaubenstag ist auf Berühr, da werden nur die Helden eingeladen, die es geschafft haben. Stimmt's? Das ist ja vorhin noch da. Da werden die Helden eingeladen, die Vorbilder, die den jungen Bibelschülern erklären dürfen, wie es weitergeht im Leben. Und ich habe geträumt, ich wurde eingeladen zum Glaubenstag. Und ich habe gedacht, ich nehme meine ganze Lobpreisband mit. Die Beta, die prophetischen, alle Tänzer, ich habe sie alle mitgenommen, alle im Bus gepackt und sind wir dann nach Berühr gefahren im Traum. Und dort kamen wir an und der Gottesdienst lief schon. Und ich habe vergessen, dass an der Nacht Zeitumstellung war. Ich war eine Stunde zu spät. Und dann kam ich dann da rein, dachte, ja, die warten bestimmt alle auf mich. Ja, ist ja. Und dann kam ich dann da hin und dann sagt: Nee, Burkhard, schön, dass du da bist, setz dich mal hier hinten hin. Wir haben schon jemanden gefunden. Und ich war so sauer. Ich dachte, ich bin doch jetzt hier, habe doch was geschafft und jetzt will ich doch zeigen, was Gott mir gegeben hat und will doch ein Mann sein. Und dann wollen die mich nicht. Und habe dann da rumgezetert, habe mit denen geschimpft, der ganze Aufwand, alles für einen Eimer, komm nie wieder. Und dann kam Günther Karcher, der Direktor damals, und der war für mich wie eine Vaterfigur. Und der hat seine Bürotür aufgemacht, sagt: Reinkommen. Hat mich reingegangen und er hat in seinem Büro 2 Schreibtische. Einmal einen Arbeitsschreibtisch, mit so einem großen Winkel. Auf der einen Seite arbeitet er, auf der anderen Seite führt er Gespräche. Und es gab einen Extratisch mit 2 Stühlen, eine Blume drauf, Kekse, Schokolade. Und wenn man so ein seelsorgerliches, mentorales Gespräch mit ihm hatte, wurde man an diesen runden Tisch gebeten. Wenn es aber ein disziplinares Gespräch gab, saß man an diesem Winkel vom Schreibtisch. Und ich saß noch nie an diesem Winkel. Ich saß immer da an diesem Kreis, an dem schönen runden Tisch. Und er zitierte mich an den Winkel. Und ich saß dann so: Ja, was willst du von mir? Da sagte er zu mir im Traum: Burkhard, geh zum Friseur. In dem Traum hatte ich so ein bisschen längere Haare, so ein bisschen cool, keine Ahnung. So ein bisschen Rocker. Und als ich auf den Traum aufwachte, bin ich zum Friseur gegangen. Weil in dem Traum habe ich erlebt, wie Gott mir als Vater begegnet ist durch diesen Günther Karcher und mir geholfen hat, von dieser einen Lebensphase in die nächste zu kommen, durch diese Krise hindurchzugehen. Und ich habe mich entschieden, meine Frau zu heiraten. Das war die beste Entscheidung meines Lebens nach meiner Bekehrung.